Willkommen zur neuen Folge Progressiv trifft konservativ am 1. Februar.
Hallo Herr Breimann, Tübingen. Da schau auch, Lohne. Hier, ich habe gerade schon mal gefragt, woher alle denn Leute hier...
Habe ich mitbekommen. Ich war heute beim Karneval.
Ja, großartig. Haben Sie einen Orden gekriegt?
Ja, kriegt man immer. Und da war natürlich ein Orden, nicht das Bundesverdienstkreuz, aber den Jahresorden der Kinderprinzessin, der ist auch wichtig.
Der ist auch wichtig.
Der ist total wichtig.
Ich wollte mal sagen, nachdem Sie ja immer so schick sind, ne, habe ich heute, man sieht es gar nicht, ich bin ein bisschen angetrachtet. Das ist so ein bisschen.
Ist mir krachtig. Schon aufgefallen.
Ich bemühe mich, mit Ihnen mitzuhalten, Herr Breimann.
Nein.
Die modische Mode-Italiener.
In meinem Alter muss man ja irgendwie mit Äußerlichkeiten um die Ecke kommen. Und da bleibt dann nicht viel mehr als Kleidung.
Na, also, aber Kleider machen Leute, das wissen wir ja.
Stimmt. Ich arbeite daran.
Sie machen das schon ganz gut.
Sie haben alle begrüßt.
Ich habe alle begrüßt, ja, praktisch.
Und ich habe mir was vorgenommen, ich lasse Sie heute mal reden. Ich lasse Sie mal reden und kommentiere nur.
Ich habe eigentlich.
Wie fanden Sie denn die letzte Woche?
Schlimm. Ehrlich gesagt fand ich es schlimm. Ich finde den Rechtsruck, also ich meine, man kann ja nicht mehr von einem Rechtsruck eigentlich sprechen. Ich fand diese ganzen Sachen mit Zellner, Frau Cotré, ich fand die Haltung von unserem, ich muss jetzt Socken überlegen, war das letzte Woche von
Socken
dem Herrn Hille?
Super. Da fragt jemand an meinen Socken, die Socken passen super.
Farbe?
Ich zeige
Sie
nachher
zeigen,
noch in meiner Story.
Welche Farbe haben Sie denn heute?
Grau-blau. Ich habe ja auch eine blaue Krawatte an.
Ach so,
also,
ja.
Das muss so ein bisschen passen. Also die passen. Die passen zur Hose und so. Die greifen da dieses leichte blaue Karomuster auf. Doch, die passen perfekt. Aber ich habe sie wieder unterbrochen.
Ja, macht ja nichts. Was ich tatsächlich aber, was für mich wirklich eine tolle, tolle Aktion war und die mir wahnsinnig gut getan hat, ist die Aktion vom Bobby Serrano. Ich weiß nicht, ob Sie die mitbekommen haben. Heißgetränk gegen rechts. Und das geht eigentlich nur darum, dass man sich sozusagen demonstriert und mit einem Heißgetränk, entweder in der Story, das ist jetzt kein Heißgetränk, oder in einem Reel präsentiert. Und der Aufruf kam gestern Vormittag.
Da ärgert mich einer mit Fußball. Ja, da versucht mich einer mit Fußball zu ärgern. Also Fußball ist ein doofes Thema bei mir. Könnte ich ganz viel drüber sagen, aber es ist wirklich ein doofes Thema.
Ja, über Fußball müssen wir auch
jetzt
noch reden.
Jetzt habe ich dich schon wieder unterbrochen.
Ja, da schau an.
Der Bobby Serrano und
der
das
Bobby Serrano hat eben rechts. Einen Aufruf gemacht mit Heißgetränk gegen rechts. Und das war innerhalb von kürzester Zeit, wenn man mal den Hashtag Heißgetränk gegen rechts. Vielen Dank, das Live mit der Maria fand ich auch sehr bewegend, ja. Dass man das postet und es war innerhalb von kürzester Zeit eine Welle an Heißgetränken gegen rechts auf Instagram mit dem Lied von Herr im Himmel, wer heißt er denn? Oma. Hm? Dieses Lied Oma, was ja auch sich gegen rechts wendet. Und wo ich ja irgendwie, wenn ich diesem Lied, ich habe eine sehr enge Beziehung zu meiner Oma gehabt, ja irgendwie immer auch schon Tränen in den Augen bekomme. Und überhaupt, wenn man eben diesen Hashtag mal eingibt in Instagram, Heißgetränk gegen rechts, man bekommt so viele Leute, die dort alle mitgemacht haben und wo man einfach merkt, hey, das ist, wir sind viele, wir sind verdammt viele, wir sind viel mehr als diese, die uns die Demokratie wegnehmen wollen. Wir müssen nur anfangen, uns jetzt endlich zu organisieren und das laut zu sagen und öffentlich zu sagen. Und das ist schon mal, Das ist schon mal eine Welle, die da durchs Internet gerade geht, die mir persönlich total gut getan hat. Nach diesen ganzen fürchterlichen Nachrichten irgendwie von wegen 60 Millionen Reichen in Deutschland. Remigration muss überall genannt werden, damit die Leute sich dran gewöhnen, wie Frau Cotré sagt. Das ist eine schöne Sache.
Also ich finde immer, in einem Punkt versuche ich die Leute ja immer so ein bisschen runterzuholen, zu sagen, Leute, die digitale Welt ist das eine, also Social Media, die Social Media Welt, die analoge Welt, ich nenne sie mal die reale, obwohl Social Media ja auch real ist, ist eine andere. Und wenn ich bewege mich ja nun wirklich zwangsläufig viel in Gesellschaft als Kommunalpolitiker. Ja, ich komme jetzt gerade von einer Veranstaltung, nur erzählt, das läuft seit Jahrzehnten, da macht eine kleine Karnevalsgesellschaft in einem Behindertenheim eine Karnevalssitzung. Und die tun was für Menschen, die Probleme haben, körperliche Probleme haben. Und dann treffen sie da auch Leute hier aus dem Bezirk und dann reden sie mit denen und dann merken sie, dass alles das, von dem wir glauben, dass Deutschland kurz vorm Abgleiten in den Faschismus ist, nicht unbedingt der Realität entspricht. Ich glaube, dass wir, was das angeht, wirklich Probleme haben, die sehe ich auch. Aber ich finde immer, wir sollten so ein bisschen, ja, ein bisschen ruhiger, gelassener sein. Diese, ich gebe Ihnen recht, wir müssen uns organisieren. Alle Freunde der Demokratie, Gregor Gysi hat das neulich irgendwo gesagt, das wurde mir als Schnipsel eingespielt. Er hat zu Recht gesagt, es ist natürlich ein Problem, dass die Freunde der Demokratie nicht organisiert sind und nicht zeigen, dass sie sehr viel mehr sind. Das sehe ich alles auch so. Und ich bekomme natürlich auch mit, was in den realen Gesprächen Leute einem für einen Bullshit erzählen. Das heißt, wie sehr die auch schon auf so einer, ohne dass die AfD wählten, auf so einer Welle schwimmen von Themen, wo man sagt, um Gottes Willen, das sehe ich auch. Aber Leute, also morgen ist noch nicht Faschismus. Ja, also ich sage das nur damit wir ein bisschen ruhiger werden.
Aber wir müssen mal ehrlich sein. Also wenn wir jetzt tatsächlich, also wenn dieser Rechtsruck und wenn wir jetzt den ersten Ministerpräsidenten einer AfD in Sachsen-Anhalt haben und solche Sachen, das wird schon das schon sehr, sehr stören. Wir haben hier Kommunalwahl, wo es sein kann, dass wir hier Bürgermeister haben von der AfD. Ich finde, wir sind schon sehr weit in dieser ganzen Geschichte fortgeschritten und ich gebe Ihnen recht, die meisten Leute, die stützen das nicht. Das Problem ist ganz einfach, dass die Demokraten ja eben auf so viele Parteien aufgeteilt sind und die uns die Demokratie wegnehmen wollen, wählen alle die eine Partei. Und dann gibt's noch die Protestwähler und dann gibt's noch die gar nicht wissen, was sie da eigentlich wählen und meinen, ja, die, also ich stelle es ja immer wieder fest, wenn ich ein Video mache, wo ich Herrn Merz kritisiere, bekomme ich so viele Zuschriften von AfDlern, und die auch unter meinen Videos kommentieren, nur noch und deswegen nur noch die AfD, wo ich immer sage, Leute, wenn ihr das gut findet, was ich kritisiere, das kommt aus einer rein progressiven, sozialen Position raus, ja, wenn ich kritisiere, dass der Sozialstaat zusammengestrichen wird, wenn ich kritisiere, dass Arbeitnehmerrechte zusammengestrichen werden sollen, wenn ich solche Sachen kritisiere, dann sind es ja eigentlich linke Positionen, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Und wenn jemand von der AfD das gut findet, dann findet der linke Positionen gut und versteht nicht, dass die AfD genau das Gleiche nur auf Speed machen möchte. Ich meine, die AfD will keinen Arbeitsschutz, die AfD will keine Gleichheit irgendwie, die will keinen Sozialstaat, die will keine Arbeitslosenunterstützung, die will das alles nicht. Ja, und das ist etwas, wo wo Leute wirklich Fans von einer Partei sind, ohne zu wissen, Moment, mein Hund bellt mal wieder, Kuckuck, komm hierher. Wo Leute einfach nicht wissen, was sie da wählen oder von was sie da Fans sind und irgendwelche Wünsche und Träume dort rein interpretieren. Und deswegen, glaube ich, ist es so wichtig, dass wir anständigen, weil es ein gesellschaftliches Korrektiv gibt, weil es eine Mehrheitsmeinung gibt, an die sich die Leute anschließen auch, wenn Sozialsein und Solidarität und wir können es uns leisten, Minderheiten mitzunehmen, wenn das wieder in ist, so wie das mal war, weil wir sagen, wir sind ein reiches Land, wir können das, dann wird das auch wieder die Meinung sein.
Ich teile Ihren Ansatz nicht ganz, weil ich glaube, und das haben viele, die Angst vor der AfD haben, etwas verlernt. Und das merke ich teilweise bei den Kommentaren unter meinen Videos. Die Leute haben verlernt, dass es durchaus auch eine, nenne ich jetzt mal so, rechte Meinung geben kann, die demokratisch ist. Wer mir also sagt, und ich teile die Auffassung nicht, ich sage das dazu, wenn mir jemand sagt, dass also das, was die Mittelstandsvereinigung da jetzt mit ihrer Lifestyle-Teilzeit oder so gefordert hat. Oder wenn ich heute in der Welt lesen muss, dass der Wirtschaftsrat der CDU Sozialleistungen einschränken will und damit ja im Prinzip Gelder freimachen will, um wieder Steuersenkungen zu finanzieren, dann halte ich das politisch für falsch. Aber es ist nicht systemfeindlich.
Nein, natürlich.
Und wir haben
total recht.
Und wir haben verlernt, wir haben, oder ich sage da nicht wir, die Linke, das ist ein Vorwurf, den ich vielen Linken mache, die haben verlernt zu akzeptieren, dass es eine Meinung gibt, die anders ist als ihre, ich sage jetzt mal, die rechter ist, die ist aber trotzdem demokratisch.
Ja, wir müssen ja auch unterscheiden zwischen rechts, rechtsextrem oder rechtsextremistisch, ne? Das sind ja.
Ich war noch nicht ganz fertig. Also, wenn ich jetzt sage, und ich kriege das ganz oft unter meinen Videos, wenn ich jetzt sage, ich teile die Positionen von Friedrich Merz und Carsten Linnemann und Birgit Konnemann zum Thema Arbeitsleistung der Deutschen nicht. Aber auch wenn die diese Meinung haben, sind das Demokraten und keiner von denen würde, und darauf müssen wir uns verständigen, an die Grundfeste der liberalen Demokratie gehen. Und diese Grundfeste der liberalen Demokratie sind in meinen Augen zu akzeptieren, dass man abgewählt werden kann, das zum Beispiel bei Trump, und sich dem Recht zu unterwerfen, ich weiß, was jetzt kommt, aber sich dem Recht zu unterwerfen, das zu akzeptieren und auch die Medien zu akzeptieren als Kontrollmechanismus. Das sind für mich ganz entscheidende Punkte. Und an diese Punkte wird keiner von denen, und da wird auch keiner von denen dran zweifeln. Die kritisieren Urteile, die kritisieren Dinge, die im öffentlich-rechtlichen Rundfunk passieren. Aber keiner von denen würde sagen, das schaffen wir jetzt alles ab.
Wenn Herr Linnemann sagt, er möchte die Rundfunkgebühren einfrieren, solange bis der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich bewegt und sich so
wir müssen verstehen. Wir müssen lernen, auch in Ihrem Sinne. Man muss diese Meinung nicht teilen. Aber wenn, nehmen wir das Beispiel öffentlich-rechtlicher Rundfunk, wissen Sie, seit wann das in der CDU ein Thema ist? Da war ich in der Jungen Union. Das ist 40 Jahre her. Da ging es hier immer um den WDR und das sei ein Rotfunk und. Und geändert hat sich eigentlich nichts. So, und keiner von denen, zumal sie die, das ist ja auch alles durch Verfassungsgerichtsurteile geklärt. Keiner von denen würde hingehen und sagen, wir schaffen einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk ab. Keiner.
Naja, aber allein die
und Drohung macht
ja schon so ein bisschen was, ne?
Ja, man kann diese Leute hier kritisieren. Da bin ich ja teilweise auch bei.
Und wir müssen ja ganz klar sagen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich ja auch jetzt gerade schon schick macht, ne?
Sie machen jetzt genau das. Sie fangen an und sagen, naja, die üben den Druck aus, da wird das gemacht, da passiert das. Und ich sage Ihnen, nur darum geht's mir, wenn man eine rechte Auffassung hat, dann kann die und ist die in der Mehrzahl der Fälle auch demokratisch. Und das gilt für die gesamte CDU. Und wer das nicht beherrscht und beherzigt, der tut unserer Sache keinen Gefallen. Das ist das, was mich daran so nervt.
Ja, aber ich geb Ihnen ja mal erstmal recht. So, es gibt rechte Positionen, die sind demokratisch.
Sie geben mir recht.
Ich gebe Ihnen recht. Aber das Verfassungsgericht hat gesagt, wir dürfen Arbeitslose nicht auf Null setzen.
Was macht das? Tut ja auch keiner.
Aber nach dem dritten Mal wird alles gestrichen und auch Wohngeld
soll gestrichen werden. Alles, das haben die auch. Nee. Das ist dieser.
Also ist es dann Blödsinn, was dort entschieden worden ist?
Also wenn
Rückweisungen an der Grenze sind nicht rechtsmäßig, werden sie weiterhin gemacht?
Ich wusste,
du
dass
sagst, bei der Bundesregierung für die Ortskräfte.
Lassen Sie mich antworten oder muss ich das jetzt alles?
Ich zähle nur mal die Beispiele der letzten Zeit auf.
Ja, nehmen Sie das Beispiel, weil ich wusste, dass es kam. Nehmen Sie das Beispiel Zurückweisung an den Grenzen. Ich finde, das sage ich auch immer wieder ganz deutlich, ich halte diese Politik für falsch. Ich halte sie deshalb für falsch, weil wir die Themen der AfD bedienen. Aber, das sage ich Ihnen jetzt als Jurist, die Entscheidung in diesem Fall war eine Einzelfallentscheidung. Klar, Sie haben recht, wenn Sie jetzt sagen, das würde auch in jedem weiteren Fall so passieren. Bezweifle ich gar nicht. Aber ich fand es nicht gut, aber was Dobrindt da macht. Aber man kann sich darüber hinwegsetzen. Also in den anderen Fällen, dieses Urteil haben sie ja akzeptiert. Man kann sich darüber hinwegsetzen, indem man sagt, das ist eine Einzelfallentscheidung, weil die Jure ist das richtig. Ob das dann in allen anderen Fällen sehr wahrscheinlich auch so entschieden wird, bezweifelt ja keiner. Und ich finde das auch nicht gut. Ich sage das, aber aus einem anderen Grund. Ich finde es deshalb nicht gut, weil wir wieder über Migration labern. Ja, das ist so schlimm, dieses über Migration labern. Und daraus zu machen, das meine ich. Daraus zu machen, Herr Dobrindt wolle das System umbauen oder die Leute, die ihn unterstützen, wollten das System umbauen. Die machen einen verhängnisvollen Fehler, weil sie nämlich breite Teile der CDU genau in das Lager treiben, wo sie die nicht haben wollen. Ich hab das schon so oft auch an anderen Beispielen erklärt. Ohne Differenzierung kommen wir in unserem Sinne nicht weiter.
Also ich muss ganz ehrlich sagen.
Ich lese nur die Kommentare.
Ja, ich bin schon sehr, sehr schockiert darüber, wie weit rechte Positionen, und seien sie irgendwie demokratisch, mittlerweile an der Tagesordnung sind, und eben, dass ein Staat wie Deutschland zugesagte Versprechen, wie zum Beispiel bei den Ortskräften, bricht.
Ich denke, bin ich bei Ihnen.
Und wenn ein Staat solche Versprechen bricht, worauf soll man sich dann verlassen?
Bin ich bei Ihnen.
Wer sagt mir denn, wenn der Staat mir was verspricht, dass er es einhält, wenn er das bei solchen wirklich eklatanten Fällen macht? Und wir wissen alle, dass Taliban jetzt eben in der Botschaft Zugriff zu Daten haben. Wir wissen, dass dort jetzt Familien von Ortskräften, die Ortskräfte, die in Pakistan jetzt immer noch verharren, rausgezogen werden. Und es hat sich Dobrindt an zwei Fingern abzählen können, dass wenn er den Taliban Zugriff zur Botschaft gibt, dass die Leute, die dort in Afghanistan noch sind, jetzt unter massiven Repressalien leiden. Und das wird billigend in Kauf genommen. Und ich finde, da hört der Rechtsstaat auch auf.
Ja, jetzt käme ich wieder.
Wenn ich Terroristen Zugang zu einer Botschaft lasse und sie als Diplomaten einreisen lasse.
Ja, aber erstmal kriegen die, das läuft ja anders im konsularischen Wesen, also in diesen Dingen, wenn es diplomatische Beziehungen gibt, und mich wundert das, nach meiner Kenntnis gibt es sie gar nicht, aber wenn es diplomatische Beziehungen gibt, dann werden Diplomaten akkreditiert in dem Land, in das sie entsandt werden. Und diese Akkreditierung können sie auch entziehen. Jetzt ist es so, da bin ich jetzt aber nicht ganz sicher. Aber ich glaube, es gibt mit Afghanistan überhaupt keine diplomatischen Beziehungen. Das ist einer der Gründe gewesen, nach meiner Kenntnis, dass es Schwierigkeiten gab, überhaupt über die Frage, wir reden übrigens endlich mal wieder über Migration, nur mal so Nebenbemerkung, dass es Schwierigkeiten gab, diese Rückführung zu organisieren, weil man da keine Ansprechpartner hat. Aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Aber endlich reden wir über Migration.
Ja.
Also ist ganz wichtig. Wichtigste Thema.
Nee, ich kann nur aus dem sagen, ich hatte gerade ein Live auch mit Maria Aschufta, eine Kollegin von der SPD, die in der Bürgschaft sitzt, die als Kind von Afghanistan eben geflohen ist und ja Juristin ist und eine Wahnsinnskarriere hingelegt hat aus der Flüchtlingsunterkunft im Prinzip. Und die sagt, sie wird von überall angeschrieben, und die Leute haben Angst, in die Botschaft zu gehen, ne? Weil sie, wenn sie irgendwelche Sachen brauchen, weil sie sagen, da sitzen jetzt die Taliban. Was mache ich denn jetzt?
Ja, das ist ja ein Phänomen gewesen, was woran ich mich noch gut erinnern kann, in der Vorwendezeit, in den Botschaften, in den bundesdeutschen Botschaften in den Ostblockländern, war das ja so ein bisschen ähnlich problematisch. Aber da kann ich jetzt wirklich nichts zu sagen. Da bin ich Ahnung von. Also
das erschüttert schon mein Vertrauen in eine CDU-geführte Regierung, und es erschüttert mein Vertrauen in den Rechtsstaat, wenn ich sehe, wie halt so mit Leuten umgegangen wird. Und wenn ich mir dann denke, wenn so mit Menschen umgegangen wird, wer garantiert mir denn, dass nicht irgendwie ich als diejenige, die eben politisch auch nicht auf Linie ist, nicht auch so, dass man mit mir auch so umgeht. Ich meine, wir sind hier in Bayern, da kann man, wenn man eine Tube Klebstoff in der Hosentasche hat, ja auch schon in Haft kommen.
Ja, dass sie in Bayern leben, kann ich sowieso nicht verstehen, dass sie überhaupt noch ihr Handy haben dürfen.
Ja, das ist erstaunlich. Es klappt immer.
Aber ich sage nochmal, wir machen alle... Das ist meine feste Überzeugung. Wir machen den auch, da sind wir eine Gruppe, weil da stehe ich bei Ihnen, wir machen den großen Fehler, dass wir ständig und immer und überall über Migration reden. Lass uns doch mal mit dem scheiß Thema aufhören.
Dann
also
lassen
ich
Sie
sage
uns mal.
Ihnen, also generell als Gesellschaft, lassen wir doch mal über die Wirtschaft, wirklich wichtigen Dinge reden. Sprich, wir müssen über Wirtschaft reden. Ist bedenkenloses Wachstum, so wie wir das kennen, überhaupt noch möglich? Können daraus Schwierigkeiten resultieren? Wie laufen Verteilungen ab? Was passiert mit der Bildung? Was passiert mit dem Umweltschutz? Was passiert mit der Transformation der Gesellschaft? Wie finanzieren wir unser Rentensystem? Wie finanzieren wir unser Gesundheitswesen? Das sind die Fragen, die wirklich wichtig sind. Darüber reden wir aber nicht, nie. Ja, also wenn ich mit Freunden unterwegs bin, abends essen oder was, worüber reden wir? Meistens über Flüchtlinge und meistens über übersetzten, völlig dümmen, dieses Stadtbild. Das ist alles so. Ich würde gerne mal als Kommunalpolitiker über die Kommunalfinanzen reden. Ich würde mal darüber gerne reden, warum sehen Städte aus, wie sie aussehen.
Ja, aber wenn, ja, also ich meine, jetzt kommt hier zum Beispiel das Thema Bildung und da sind wir halt dann gleich wieder bei dem Thema Chancengleichheit. Ne? Das ist ja auch sowas. Also ich glaube dadurch, dass wir halt einfach auch mal akzeptieren müssen in Deutschland, dass wir ein Einwanderungsland sind, kommen wir zwangsläufig wie immer wieder an das Thema ran. Und ich glaube, wenn wir das Thema Migration einfach ordentlich aufsetzen würden, mit eben gleich Arbeitserlaubnis, Anerkennung von Schulabschlüssen, besserer Qualifikation, besserer Bildung, besserer Ausbildung. Das ist ja, wenn wir jetzt gerade anschauen, irgendwie auf der einen Seite heißt es, wir haben Fachkräftemangel, auf der anderen Seite haben wir die höchsten Arbeitslosenzahlen, die wir seit 2014. So. Warum ist es so? Warum haben wir denn die Arbeitslosenzahlen, wenn wir auf der anderen Seite so viele Leute suchen? Ganz einfach, weil die Leute, die arbeitslos sind, die werden sind meistens eben nicht qualifiziert und wir bräuchten eigentlich eine Qualifikationsoffensive, um die Leute alle aus der Arbeitslosigkeit rauszuholen. Aber darüber wird nicht gesprochen, sondern wird darüber gesprochen, dass eben die Leute bestraft werden. Und jemand, dem das Arbeitslosengeld weiter gestrichen wird, wird dadurch ja nicht qualifizierter.
Jetzt kommen wir doch mal ein bisschen von dem Empörungsritus weg.
Wenn wir Leute, die jetzt Arbeitslosengeld bekommen, qualifizieren würden und nicht sanktionieren würden, dann wären wir in ein paar Jahren weiter.
Ja, aber das ist
nur
wieder,
weil jemand sanktioniert wird, kriegt er keinen Job.
Empörungsdebatte. Das ist genau die gleiche Empörungsdebatte. Ich könnte Ihnen jetzt erzählen, warum. Ich könnte Ihnen das erzählen. Ja? Meine Frau ist im dritten Bildungsweg tätig. Ja, ist stellvertretende Geschäftsführerin eines Unternehmens, die versuchen, Schüler und, die den Bildungsabschluss nicht schaffen, auf dem normalen Weg, nicht mal den Hauptschulabschluss, überhaupt so Leute wieder in Arbeit zu bringen. Und von der kriege ich ja auch viele Dinge erzählt. Ja, ich sage mal, das, ne, so. Und der sage ich dann auch immer, lasst uns mal von diesen Empörungsriten wegkommen, weil die empört sich auch oft, ja, wenn Leute einfach nicht kommen und wenn sie dann einen Monat da sind, dann ständig krank. Ich kenne diese ganzen Empörungsriten, ich kenne die und ich kenne auch, was da erzählt wird. Ich finde, wir müssen mal darüber nachdenken, warum das so ist. Warum ist das so? Also mich interessiert zum Beispiel, wenn ich mitbekomme, dass Kinder dass Kinder es nicht schaffen, in 9 oder 10 Schuljahren ganz normal einen Schulabschluss zu kriegen. Woran liegt das? Was geht da schief? Ja, was geht auch in den Elternhäusern schief? Was passiert mir, erzählt eine Grundschullehrerin hier, ich habe direkt neben dem Büro eine Grundschule. Die erzählt mir, da kommen Schülerinnen in die Schule zur Einschulung, die können nicht mal einen Stift halten. Das heißt, kulturelle Grundtechniken funktionieren nicht. Über diese Dinge müssen wir mal nachdenken. Ja, weg von der Empörung und der Staatsmacht und.
Aber das ist ja nicht das Elternhaus. Ich bin da ja jetzt relativ nah dran, weil ich habe ja Kinder im Kindergarten und im Grundschulalter und ich kann Ihnen sagen, ich habe es ja schon mal erwähnt, ich habe mich mal eine Zeit lang um zwei Flüchtlingskinder gekümmert aus Sierra Leone. Und der Junge war von Anfang an, war er im Kindergarten, die Schwester kam leider nicht, also die kam schon in die Schule und musste dann die Sprache lernen und das parallel, aber eben der Junge, der kann sehr, sehr gut Deutsch und der war auch von Anfang an immer im Hort. Nicht in der Ganztagsschule oder, sondern eben in dem Hort. Der Hort bietet nämlich auch eine Betreuung in den Ferien an. Das ist bei uns so, das ist eben einmal Ganztagsschule oder offene Ganztagsschule und Hort. So. Und ich ging eigentlich immer davon aus, weil der Hort pädagogisches Personal hat, dass er gut gefördert wird. Und jetzt ist es so, dass seine Mutter auch alleinerziehend immer schon gearbeitet hat. Die hat in Küchen gearbeitet und war dann die meiste Zeit eben nicht da, weil auch sie gedacht hat, die Kinder sind ja im Hort. Jetzt hat diese Frau irgendwann mal über ihren Arbeitgeber eine kleine Wohnung bekommen und sie musste woanders hinziehen. Und jetzt sind die in eine neue Schule gekommen. Und mir ist schon mal aufgefallen, weil er bei uns Hausaufgaben gemacht hat, der schreibt immer die Buchstaben verkehrt rum. Und dann habe ich mal gesagt, du musst schon mal nach den Pfeilen das machen. Und jetzt kam aber bei der neuen Schule raus, die sind eigentlich blank. Die sind eigentlich blank. Und ich frage mich, wie kann das sein? Das Kind war im Kindergarten von, ich glaube, 4 bis 7. Dann kam er in die Schule und von Anfang an war er im Hort und unter pädagogischer Betreuung. Und ist von 5 vor 7, da fängt bei uns die Schule an, bis mindestens 16 Uhr im Hort gewesen, unter pädagogischem Personal. Wie kann das sein, dass so ein Kind in der 3. Klasse dann die Buchstaben alle falsch rumschreibt, die Zahlen alle falsch rumschreibt und massive Probleme hat mit dem Lesen? Das ist, uns wird doch die ganze Zeit erzählt, wir müssen unsere Kinder irgendwie in die professionelle Betreuung geben, damit wir A, arbeiten und B, weil sie dort doch viel besser gefördert werden. Und das ist so ein Beispiel, also ehrlich gesagt, mein Sohn ist nicht in der OGTS, weil ich das nicht für eine gute Geschichte halte, weil ich einfach glaube, dass irgendwie ein ruhiges Daheim-Hausaufgaben machen und mit mir lesen üben, weil wie will man auch, dort sind dann auch 25, 30 Kinder in einem Raum, wie soll man denn da mit den Kindern lesen üben? Oder soll ich dann anfangen um 16.30 Uhr, wenn das Kind von 7.55 Uhr oder eigentlich 7.45 Uhr bis 16.30 Uhr in der Betreuung ist, dann komme ich aus dem Job nach Hause und dann kommt er nach Hause und dann soll ich noch anfangen mit ihm zu lernen, weil das in der Betreuung nicht funktioniert. Also das sind ja Qualifikationen, wo man sagen muss, da müsste eigentlich ein pädagogisches Personal, und ich mache nicht den Pädagogen den Vorwurf, weil die kümmern sich auch um 25 Kinder zu zweit und dann ist einer krank und der nächste wickelt oder putzt das Kind ab oder muss irgendwelche Dokumentationen machen. Die haben doch überhaupt keine Zeit in dem Kindergarten, dass man mit den Kindern lernt, wie hält man einen Stift, wie macht man Wasserfarben, wie geht man mit dem Pinsel um und. Weil wir dort nicht investieren. Das ist doch der große Skandal, dass wir nur einen Bruchteil dessen in solche Sachen investieren und eine Frau Prien sich hinsetzt, ja, die Eltern müssen halt jetzt mit diesen Qualitäten einfach zu Rande kommen, weil mehr ist gerade nicht drinnen.
Also die Grundaussage, wir investieren nicht, ich tue mich da aus vollem Grund schwer mit. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt. Stadt hier 275.000 Einwohner, Haushalt 1,4 Milliarden Euro. Das heißt, wir geben jedes Jahr als Stadt 1,4 Milliarden Euro aus und machen jedes Jahr 100 Millionen miese. Aber das mal unabhängig, darum ging es nicht. Von diesen 1,4 Milliarden, ja, von diesen 1,4 Milliarden geht fast die Hälfte in den Bereich, von dem Sie sprechen. Schule, Erziehung und Soziales. Fast die Hälfte. Das müssen Sie sich mal vorstellen, für eine Stadt dieser Größenordnung. Und ich habe ein großes Problem, weil Sie wissen gar nicht, wo Sie anfangen sollen als Kommunalpolitiker. Dann kriegen Sie mit, viele dieser Leistungen und dieser Fördermaßnahmen für Kinder und Jugendliche werden über sogenannte Leistungsvereinbarungen gemacht. Und da wird eine Leistungsvereinbarung gemacht mit einem Träger der freien Wohlfahrt, also meistens Arbeiterwohlfahrt, Caritas oder Diakonie. Und dann bekommen die einen Betrag X und dann sollen die gewisse Leistungen erbringen. Wenn sie dann nachfassen und sagen, ja, passt mal auf, ihr kriegt ja jetzt hier 400.000 Euro im Dings, was macht er denn dafür? Und fangen wirklich mal an nachzufassen, dann merken sie, dass da unheimlich viel Geld nicht in dunklen Kanälen, sondern so irgendwie in nichts versandet. Das heißt, ich kriege keine Gegenleistung dafür. Also noch nicht mal bewusst, das ist jetzt gar nicht, die betrügen einen nicht, die machen dann einfach, die bauen dann irgendwas auf und sagen so, da sind jetzt 4 Mitarbeiterinnen, die kümmern sich um die anderen, dann kriegen die 6 Fälle zugewiesen. 6 Fälle heißt, jeder Mitarbeiter hat 1 Stunde die Woche was zu tun. Das ist alles irre. Das ist alles irre.
Ja, weil wir so, halt jetzt das pädagogische, also bei uns ist es so, in der offenen Ganztagsschule gibt es eine Pädagogin und die anderen, das sind 400-Euro-Kräfte oder sowas, teilweise mit Migrationshintergrund, ohne zu sagen, dass die nicht ganz tolle Betreuer sein können. Aber wenn ich selbst gebrochen Deutsch spreche, dann ist es schwierig, einem anderen Kind Deutsch beizubringen oder deutsche Fehler zu erkennen oder mit dem Lesen zu üben, wenn ich selber nicht gut kann. Das ist, wo ich mir einfach denke, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Und wir haben ja leider Gottes in Deutschland nicht mehr als Bildung, ja, und Ingenieure und Innovationsleistung. Wir haben ja keine Bodenschätze, auf die wir uns berufen können, außer es wird jetzt noch irgendwas entdeckt. Aber da müssen wir doch so investieren, dass die Kinder gut rauskommen. Und die Wirtschaft beklagt sich doch in einer Tour, dass die Kinder nicht mehr qualifiziert sind, dass die Leute nicht mehr qualifiziert sind, dass die grundsätzlichen Sachen nicht mehr da sind. Da muss doch mal irgendwas passieren.
Ja, aber ich bin auf der anderen Seite, Sie werden irgendwann, wenn Sie das lang genug mitmachen, sehen Sie das auch mit einer gewissen fatalistischen Gelassenheit, weil sie wissen, also Systeme sind nie perfekt. Also ich meine jetzt nicht politische Systeme, sondern solche Leistungssysteme sind nie perfekt. Sie werden immer gewisse Mängel haben, aber sie kommen immer wieder in das Momentum, dass sie komplexe Systeme aufbauen, die sie nachher nicht mehr gehandelt bekommen. Und das ist das, was dann dazu führt, dass wir als Bürger der Meinung sind, teilweise ja sogar zu Recht, dass wir für Leistungen, also erstens zahlen wir Steuern, aber wir geben ja auch für Leistungen viel Geld aus, wo wir nicht so wirklich was zurückbekommen. Ja. Und diese, für mich ist ja einer der Grundgedanken, Gründe, warum wir dieses Erstarken der Demokratiefeinde haben, also es ist nur meine, ne, ist, dass ich sage, wir erleben 2 große Themenfelder, die nicht funktionieren. Das eine ist die Dysfunktionalität staatlicher Systeme, überhaupt der öffentlichen Hand. Egal, ob ich jetzt über zusammenbrechende Brücken, über Schlachlöcher in der Straße oder die Deutsche Bahn rede. Ja. Und auf der anderen Seite haben wir ein massives Gerechtigkeitsproblem. Das sind die beiden großen Themenblöcke. Und wir bohren uns jetzt in Einzeldinge rein, zu Recht. Aber wir werden irgendwann verzweifelt zur Kenntnis nehmen, gut, dann überprüfen wir jetzt all die Leistungsvereinbarungen, dann nehmen wir 2 weg, aber es ändert sich in der Sache eigentlich nichts.
Nee, mir geht es eher um die Qualität. Vielleicht muss man da an der Qualität eben nochmal schrauben, weil wenn sich jetzt ein Herr Merz hinstellt und sagt, wir arbeiten alle zu wenig, und wenn es heißt, hier die ganzen Teilzeit beschäftigen, dann muss ich ja irgendwie sagen, okay, also bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich meine Kinder alle drei in die maximale Betreuungszeit, die mir hier zur Verfügung steht, geben würde, wenn ich das machen würde, könnte ich trotzdem keine 40 Stunden arbeiten. Und ich mache das, ehrlich gesagt, ich wäre so glücklich, wenn ich das Thema Hausaufgaben qualifiziert auslagern könnte. Ich fände das fantastisch, weil ich finde, es gibt Leute, die haben Pädagogik studiert. Ich finde, es gibt Leute, die wollen das machen. Und wenn die können das, intellektuell kann ich das total, also ich verstehe, was, wobei auch da war mit Tauschaufgabe und Umkehraufgabe, das muss ich auch mal umgoogeln, was ist. Aber grundsätzlich verstehe ich ja noch, was in der Grundschule passiert. Aber dieses Wissen zu vermitteln und dann nochmal klar zu machen, um was es da geht, das habe ich ja nicht studiert. Und wenn ich wüsste, dass es da eine Möglichkeit gibt, die das besser macht als ich, würde ich es ja sofort tun. Ja, wie cool fände ich das, wenn ich das guten Gewissens auslagern kann. Ich kann es aber nicht,
wissen,
weil
die was ich cool
Hausaufgabenbetreuung
fänd?
Nur eine Hausaufgabenüberwachung ist.
Wissen, was ich cool fände? Wenn wir endlich Hausaufgaben abschaffen würden.
Ja,
was soll
das?
Der Bullshit?
Auch das.
Was soll der Bullshit mit der Hausaufgaben? Ich meine, es ist lange her bei mir. Sehr, ja. Sehr, sehr lange. Ich habe die ab einem gewissen Alter nie mehr gemacht. Ich habe dann morgens mir einen Wecker was früher gestellt und habe irgendwas zusammengepinnt oder auf dem Schulhof abgepinnt. Es war fürs Lernen null, völlig uninteressant. Dumpfbackenkrempel. Abschaffen, weg damit, braucht kein Mensch.
Ja, und das ist eine wahnsinnige Belastung für Familien, insbesondere wenn beide arbeiten müssen. Also dieses Hausaufgabenthema ist für Familien eine solche Belastung, weil man halt trotzdem, auch wenn die Kinder in der Betreuung sind und angeblich alles fertig haben, muss man dann trotzdem nochmal eben am Abend ran und mit den Kindern lernen und diese Sachen machen. Die Kinder sind müde, man ist selber müde und es gibt ja tatsächlich weltweit keine einzige Studie darüber, die den Sinn von Hausaufgaben bestätigen würde.
Ja, machen Sie, gehen Sie besser hin, beschulen Sie die Kinder irgendwie noch nachmittags 2 Stunden. Und dann lassen sie die nach Hause und lassen die zufrieden. Ja. Ja, lassen sie einfach die Kinder zufrieden ihre Kindheit haben. Solange sie nicht vor der Glotze sitzen, ja. Also, diese Hausaufgaben, das ist so ein, ich weiß auch nicht, wofür die gut sind.
Nee,
soll ich Ihnen sagen, also, ich verrate Ihnen, oder sagen wir es mal so, ich habe 2-mal Abitur gemacht, weil meiner hatte fast die gleichen Fächer wie ich. Und wer hat dann die ganze Vorbereitung vor dem Abi wieder gemacht? Ich. Ja, der konnte das alles, war albern, aber da habe ich da wieder gesessen und so, mein Gott, mein Gott. Ja, und wenn die dann kamen mit Hausaufgaben oder Projektarbeit, dann sitzt man nachts da und macht für so einen Mann Projekte. Ja, die schreibt man, den interessiert das überhaupt nicht.
Ja, ja, Sie machen das, aber bei vielen machen Sie es, ist es halt, ne?
Und das ist die Sauerei. Sie müssen, das große Problem unserer Gesellschaft ist, wenn ich meine Enkel sehe, dann weiß ich, dass sie heute mit 1,5 und 3,5 schon jetzt einen so großen Vorsprung vor vielen anderen haben. Einfach bildungsfreundlicher Haushalt. Ja, da wird gelesen, da wird erklärt, da werden Fragen beantwortet. Diese ganzen Kulturtechniken, die lernt man nebenher, ja. Dann bringt man denen mit 2,5 Stunde Zahlen bei, ja, muss ja alles toll, muss ja Olympiasieger werden. Dann bringt man denen alles bei. So, und jetzt stelle ich mir vor, wie sieht das in Haushalten aus, wo die Eltern nicht aus der, ja, muss man vorsichtig sein, wie man sagt, selber, aus der gebildeten Schicht kommen.
Ja, oder die auch Schwierigkeiten haben. Es ist ja nicht so, dass alle Erwachsenen ja immer ohne psychische Probleme sind oder eben ohne Päckchen sind, also die auch sich selber organisieren können. Gibt ja auch Erwachsene, die können das nicht oder die ein Suchtproblem haben oder ähnliche Geschichten oder halt tatsächlich einfach nicht der Sprache mächtig sind oder halt auch selber vielleicht Schwierigkeiten lesen zu können. Da muss ich sagen, da ist zum Beispiel eben diese Geschichte mit den beiden Kindern eben, wo der Junge ein sehr, sehr guter Fußballer war. Und ich kenne die ja eben seit dem Kindergarten und habe ihn da getroffen am Fußballplatz und habe gesagt, was machst du denn hier? Ja, es ist doch noch gar nicht Training. Dann sagt er, nee, sie haben heute Turnier und er möchte nicht verpassen, weil deswegen ist er schon hier. Dann wurde mir klar, der hat ja noch nicht mal gelernt, die Uhr zu lesen. Und da ist nämlich keiner daheim, der sagt, du musst jetzt los, hast du alles dabei, hast du deine Fußballschuhe dabei, hast du dein Getränk dabei, etc., 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 sondern die Kinder organisieren sich selber. Und dann gibt es Leute, die sich dann hinstellen und sagen, ha, ja, die kommen ja immer zu spät, wo ich mir denke, so, ja, die kommen vielleicht zu spät, aber das liegt daran, dass eben keiner ihnen das wirklich beigebracht hat. Und wenn sie pünktlich da sind, dann ist es eine so hohe Leistung, weil wenn mein Sohn Fußballturnier hat, dann stehe ich da, dann habe ich sein Ding gepackt, dann gehen wir das nochmal zusammen durch und dann sage ich, du, jetzt ist aber Zeit, jetzt musst aber los. Das macht halt bei den Kindern keiner. Und deswegen starten die nicht starten diese Kinder nicht 0-0, sondern die starten minus 1000 und unsere Kinder, also aus bildungsnahen Familien, starten bei plus irgendwie 20 und es gibt halt, und dieser Ausgleich findet nicht statt. Und ich frage mich immer, wann wir denn erkennen, was für ein Potenzial uns da entgeht, wenn wir die Kinder nicht mitnehmen und nicht fördern, sondern immer so sagen, ja, schau, schau, typisch diese, die nehmen die Uhrzeit immer nicht so ernst. Nee, die Kinder haben einfach niemanden, der es ihnen sagt.
Ja,
und dann ist es halt so ein Kind, wenn die Schule um 7.55 Uhr anfängt, dann kann das sein, dass ihnen auch frühs keiner weckt, sondern wenn die dann pünktlich sind, dann haben sie es selber organisiert. Und das ist, da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist so viel Ungerechtigkeit dabei. Und auch wenn ich habe jetzt neulich gelesen, stand dann da irgendwie, dass die Charlotte von William und der Kate, sie spricht jetzt schon zwei Sprachen, wo ich mir denke, so, interessant, da ist
ja, das ist ganz super.
Da ist es super. Frag mal die ganzen Kinder aus Afrika, die sprechen ihre afrikanische Sprache, meistens noch Französisch, dann noch ein paar Brocken Englisch und dann noch Deutsch. Und da heißt es aber bei keinem, Mensch, das ist ja eine tolle Geschichte.
Und hier fragen gerade Leute ja zu Recht, ja, ganze Bildungssystem wäre ein Problem oder so. Sehe ich auch so. Aber das Grundproblem, immer wieder, wenn man über Bildungspolitik redet, dann sitzen die wieder in ihren Schützengräben. Beide Seiten sitzen in ihren Schützengräben. Die einen sitzen im Gesamtschulgraben und die anderen sitzen im gegliederten Schulsystemgraben. Anstatt vielleicht mal Bildungssystem oder Bildung komplett neu zu denken. Ja, ich glaube nämlich, und da bin ich Idealist, ich glaube, die meisten Kinder wollen ja was lernen. So wie sie das an Montessori-Grundschulen haben. Da lernen die im Prinzip selber. Ja?
Ja.
Weil die das nämlich wollen. Ja, anstatt
Ja, man könnte ja auch einfach mal gucken, wo es gut funktioniert und dann sich inspirieren zu lassen. Also zum Beispiel Norwegen könnt ihr mal einfach schauen, wie machen die das? Und dann übernimmt man das einfach. Aber das können wir Deutschen ja nicht. Das haben wir ja auch schon bei der Maut gezeigt, dass wir müssen das Rad immer neu erfinden oder wir bleiben in dieser preußischen, in dem preußischen Schulsystem. Wissen Sie, warum die Schule um 8 Uhr anfängt?
Nee, hat mich immer gequält.
Ja, weil man weiß ja mittlerweile, dass Kinder erst ab 9 überhaupt aufnahmefähig sind.
Ne? Ja.
Das hat, weil es einfach historisch gewachsen ist. Das hat man in Preußen einfach mal so beschlossen, weil die mussten ja dann arbeiten, die Eltern, und dann war es doch ganz gut, wenn die Kinder verräumt waren.
Aber
wo man sich denkt, so, ja, und jetzt heute? Oder dass ein Kind nur 20 Minuten Aufmerksamkeitsspanne in dem Alter hat. Aber die Schulstunden sind eine Dreiviertelstunde lang. Völlig irre.
Wir beide haben gerade Einigkeit hergestellt. Wir schaffen das Schulsystem, aber machen anderes.
Ja.
Ich habe aber noch ein Thema, über das ich reden will.
Ja.
Ja, obwohl ich Sie ja reden lassen wollte. Aber es gibt so ein Thema, was ich sehr interessant finde, was irgendwie in Deutschland nicht so richtig stattfindet. Nämlich die jetzt vergangenen Freitag oder Samstag veröffentlichten Epstein-Files in den USA. Jetzt muss man sagen, das sind ja gar keine Ermittlungserkenntnisse, da werden ja nur Unterlagen, die denen zur Verfügung standen, veröffentlicht. Und ich lese das alles und bin fassungslos. Es gab ja mal oder gibt diese Verschwörungstheorie QAnon, ja, also wo irgendwo in einer Pizzeria in Washington kleine Kinder im Keller und die trinken an das Kinder. Und jetzt kriegt man Sachen mit, wo man wirklich denkt, da holt ja diese völlig alberne Verschwörungstheorie die Realität ein.
Ja.
Und was noch irrer ist, wenn man diese, es gibt einen super Artikel in der New York Times, den kann man auch ganz gut übersetzen lassen, der schon mal ein paar Sachen zusammenfasst, was für Figuren Elon Musk, der da fragt, ja, hey, hör mal, wann laufen denn auf deiner Insel die besonders heißen Partys? Dann lesen sie da, das können sie kaum ertragen, von Mädchen, die als Minderjährige quasi, da wird dann überlegt, tauchen die zur Fortpflanzung und dann wird denen das Kind, es ist so entsetzlich.
Ja.
Es ist so entsetzlich. Sie sehen gerade oder können dabei zusehen, wie Teile von MAGA offensichtlich implodieren und in Deutschland findet es nicht statt.
Ich glaube, das ist tatsächlich so, dass man irgendwie, also ich bin auch so, dass ich höre das, und ich bin so fassungslos und es ist, also wo ich mir auch immer denke, also was dort teilweise gesagt wird, irgendwie, dass Mädchen umgebracht werden, dass Jungs von Politikern vergewaltigt werden, dass ein frisch geborenes Baby im See, wo man sich, das, und das Mädchen steht dabei und wo man einfach sagt, wo ich einfach mir denke, es ist so fürchterlich, dass ich irgendwie, ich weiß nicht, wie ich mich diesem Thema tatsächlich nähern soll. Das Einzige, was ich sagen kann, was mich wirklich schockiert, ist, dass ja, wenn man jetzt über Trans und Homosexuelle und so, diese MAGA-Bewegung und auch diese ganzen Menschen unterstellen ja dieses Verhalten, was in den Epstein-Files steht, genau den Menschen.
Ja, das ist...
Und sie selber haben die Sachen, wo man immer sagt, es ist so hirngespinstig, offensichtlich selber getan. Und es ist wirklich, dass ich nicht weiß, wie ich mit diesem Thema nähern soll, ohne dass ich psychisch völlig zusammenbreche. Mir reichen gerade tatsächlich schon die Bilder der Konzentrationslager in den USA mit den Kindern.
Ganz schlimm. Können wir gleich auch noch drüber reden. Ich habe, da schrieb gerade einer, weil ich ja sage, warum findet das in Deutschland nicht statt? Ja, Merz schwiege dazu, aber weil er sich immer lobt, mit Trump zu telefonieren. Ich glaube, dass es auch nicht Sache ist, in der jetzigen Phase, dass Politik sich äußert. ich möchte darüber erstmal informiert werden.
Ja.
Und das ist Sache der Medien. Das hat überhaupt nichts mit Politik zu tun im ersten Schritt. Ich möchte einfach mal diese Abgründe, ja, da gibt es ja diese, wie heißt sie, Taylor Green oder so, eine glühende Trump-Anhängerin gewesen, die jetzt diese ganzen Menschenverachtung von ihm öffentlich gemacht hat und sich losgesagt in einem TikTok-Video. Aber hochinteressant, das zu sehen. Und wenn ja, die versucht hat, da den Opfern irgendwie eine Stimme zu geben, und Trump hat sie dann versucht in die Schranken zu weisen, hat gesagt, mir kommt es nur darauf an, meine Freunde, meine Buddies zu schützen, egal ob die was mit kleinen, so. Aber unabhängig davon, ich fände es schon mal gut und wichtig, das überhaupt zu wissen. Und wenn man jetzt nicht anfängt, und gerade wie ich das nun mal immer noch leider bin, bei Twitter unterwegs ist, oder das auch in einigen CDU-Gruppen interessanterweise, da nimmt das Leute auch sehr mit, die dann immer wieder die Tweets in die Gruppe schicken, und dann lese ich das auch nach, und dann informiert man sich, wie gesagt, New York Times und so. Und dann sage ich, ey, was steht da eigentlich hier mal zu in der Presse? Weil das ist ja an Abgründen wirklich kaum zu überbieten. Das macht mich fassungslos.
Ja, mich auch. Also das ist tatsächlich irgendwie, dass es tatsächlich für mich so ist, dass ich mir oft denke, ich kann es nicht glauben. Also ich kann mir nicht tatsächlich, und natürlich weiß man, zu welchen Gräueltaten Menschen fähig sind, insbesondere in Kriegen, aber dass Menschen, die alles haben und in Überfluss und Reichtum leben, und ohne einen Druck von Krieg und Brutalität zu solchen Sachen fähig sind, und mit, das ist für mich, es ist tatsächlich, und vielleicht ist das auch eine Erklärung, nicht unbedingt eine Entschuldigung, aber vielleicht ist das eine Erklärung, warum die Presse sich dem noch nicht so nähert. Also
Sie brauchen das. Also die New York Times hat, ich finde noch was anderes sehr faszinierend. Es hat ja, nachdem diese ganze Katastrophe klar wurde und gegen ihn ermittelt wurde und diese ganzen Dinge, die schlimmsten Dinge offenbar wurden, haben sich ja ganz viele Leute so aus der amerikanischen Oberschicht, also aus der Finanzwelt, die haben sich alle losgesagt. Ja, die haben gesagt, nein, ich hatte mit dem nie zu tun, nur Geschäfte. Und die New York Times, die führt diese Files genau in diesen Bereichen zusammen, wo es E-Mail-Verkehr gibt mit wichtigen Wirtschaftsleuten, die ihn dann anbetteln, ihm Mädels zuzuführen. Und das ist so
unerträglich. Ja, und es kam ja jetzt auch raus, dass zum Beispiel Mette Marit von Norwegen ist, dass die dort auch übernachtet hat, wo man sich einfach denkt, der war so connected in dieser, gut, ich meine, ich muss auch sagen, wenn ich auch höre, was ihr Sohn, dieser Marius, irgendwie da so treibt, wo ich mir einfach denke, irgendwie, es scheint schon so zu sein, dass es so eine Elite gibt, die sich wirklich für mächtiger und wichtiger und gleicher hält als andere, und die das auch wohl an die Kinder weitergibt. Und das ist ja, also ich meine, dass so eine, so ein, gerade bei, also ich stelle das fest, so bei, ohne jetzt alle in einen Topf zu werfen, aber es gibt so Beispiele von Leuten, die aus dem alten Adel kommen, wo man auch so immer mal wieder das Gefühl hat,
Der Andrew, Randy, Andy.
Ja, ich rede aber jetzt auch von Deutschen, wo ich mir einfach das so manchmal denke, so, nee, also nur weil du zufälligerweise da geboren worden bist, heißt es noch lange nicht, dass du mehr wert bist als die Dame, die eben auf der Toilette sitzt. Also das ist so, aber das wird denen so ein bisschen über die Generationen weitergegeben und man hat das verdient. Warum? Weil der Opa, ja, ich meine, auch der Adel basiert ja meines Erachtens nur auf einer Art mafiösen Struktur mit Schutzgelderpressung, die halt immer noch irgendwie, nur weil es halt von und zu heißt irgendwie und, ne, also ist für mich auch nicht...
Ist für historische mich nicht, Größe.
Ja, ist für mich nicht verständlich und dass da eben auch Sachen eben auch in gelaufen sind, wie irgendwie dieses Recht, irgendwie die Jungfrauen zu sich zu Gemüte zu führen.
Das Jus prima, das ist das Jus prima noctem. Ich glaube, Jus prima noctem. Also das Recht der ersten
Nacht. Erste Nacht, ja.
Das hatte der Landesherr. Er hat es nie ausgeübt oder ganz selten, aber er hatte es.
Ja.
Aber ich meine, das ist ja noch alles so auch in der Rückschau, weil es Vergangenheit ist. Viele Dinge sieht man ja eher noch so ein bisschen. Ne? Aber da gibt es etwas, was mich auch vor dem Hintergrund, wer so alles Elon Musk toll findet in Deutschland und ja, dem die AfD zujubelt. Ja, momentan sind sie nicht so Trump, da ist wieder jetzt was gefährlich, jetzt hält man sich wieder eher zurück. Dann kriegen sie mit, auch das muss ich jetzt leider noch allen Russland-Freunden sagen, dass offensichtlich auch russische Mädchen eine große Rolle spielten in diesem, ja, in diesem Pool. Die wurden denen zugeführt. Das heißt, da hingen Klicken und Gruppen zusammen. Das ist unerträglich. Und dieser Zynismus, und deshalb ist es mir so wichtig, dass Presse, nicht Friedrich Merz. Mich interessiert überhaupt nicht, was der dazu denkt. Mich interessiert auch nicht, was Herr Klingbeil dazu denkt. Und auch nicht, was Macron oder Meloni dazu denken. Aber ich möchte es wissen. Ich möchte einfach lesen können, was da für Figuren welche Sachen gemacht haben, damit endlich mal jeder begreift, dass man keinen Tesla kaufen kann, ohne dass ihm die Hand abfällt. Und das sage ich als Elektroautofahrer.
Ja.
Naja, ja, man muss diese Leute strafen, wo man kann. Und ja, man muss auch, ich könnte jetzt ganz viele Beispiele nennen, aber da ist es so einfach.
Ja. Ja,
und dafür muss man es aber wissen. Und dafür muss es dargestellt werden. Und ich wette mit Ihnen, wenn wir heute Abend Tagesschau gucken oder wenn wir nächste Woche Markus Lanz oder Frau Maischberger oder Frau Mioska, wie sie alle heißen, wir werden keine einzige Sendung zu den Epstein-Files sehen.
Ja, ich befürchte das. Aber ich muss auch sagen, also ich würde schon mir wünschen, auch von einem Herrn Merz, dass der sagt, dass nicht ein Herr Hille sagt, er vertraue dem amerikanischen Rechtsstaat und der amerikanischen Justiz, wenn schon irgendwie vorher gesagt wird, dass diese ICE-Agenten Immunität hat und irgendwie one of us, all of yours irgendwie die Losung ist. Und dass nach den beiden Morden, die dokumentiert sind, es sind ja noch viel weitere passiert, die eben nicht dokumentiert worden sind, und jetzt Journalisten verhaftet worden sind, ja, das, so weit sind wir jetzt in Amerika, dass Journalisten verhaftet worden sind, dass dort sich klar geäußert wird, eben auch von unserer Regierung, und nicht freudestrahlend Herr Merz anruft und sagt, Donald, unsere Asylanträge sind niedriger, und dann noch nachgemacht wird, really? Wo ich mir denke, so sag mal, warum sollte ihm das mitteilen?
Alles gut, Empörung, alles gut. Sie erreichen das, auch da wieder das Gegenteil von dem, was Sie erreichen wollen. Wenn Sie das in den Bereich der politischen Auseinandersetzung ziehen, dann wird genau das passieren, dann kommt die Sprache der Diplomatie, dann kommen die eigenen Interessen, die wir als Deutschland haben, das ist so, die spielen dann auf einmal eine Rolle. Das will ich nicht. Mich interessiert nicht, was Friedrich Merz zu dieser Frage denkt am Anfang. Mich interessiert, was ist da gewesen? Das will ich in den deutschen Medien lesen.
Das will
lesen.
Ich auch wissen, aber ich will trotzdem, dass mein Bundeskanzler sich entsprechend positioniert. Und ehrlich gesagt, wenn er diplomatisch mit Trump darüber spricht, dann sollte er sich aber trotzdem nicht mit stolz geschwellter Brust irgendwo hinstellen und es öffentlich in der Kamera sagen, dass ihm Donald Trump einen Keks gegeben hat, weil nämlich unsere Asylanträge gesunken sind. Das finde ich so eine Bodenlosigkeit, so eine Ekelhaftigkeit. Vor allem, wenn gleichzeitig irgendwelche kritische Infrastruktur, Bundeswehrstruktur, NATO-Struktur an Trump-Freunde verkauft werden. Wenn also, unsere Gaskraftwerke mit LNG von Trump beheizt werden sollen.
Ich wollte da nochmal sagen, da schreibt eine Chivonne oder so, wir wollen klare Kante.
Ja, wir wollen klare Kante.
Ja, ich nehme zur Kenntnis, Sie wollen klare Kante. Aber, und das muss man akzeptieren, das ist, wenn Sie Außenpolitik, und ich sage, ich erzähle das nicht, weil ich klüger bin als die Leute hier, sondern einfach vielleicht, weil ich älter bin. Ja, weil ich das schon oft erlebt habe. Die moralische Empörung, zum Beispiel als 1980 der Aufstand der Solidarność in Polen niedergeschlagen wurde, fällt mir jetzt ein. Oder 1956 Ungarn oder 1968 Prag. 1968 Prag oder irgendwelche Vorkommnisse jetzt da. Wir als Bundesrepublik Deutschland, ja, können, der Herr Merz kann sich nicht hinstellen und sagen, man sehe mir jetzt den Ausdruck nach, lieber Donald, du bist ein Kinder, ich rede nicht mehr mit dir. Das ist so schräg, das ist so unpolitisch. Wir müssen einfach sehen, und da müssen wir einfach das Land von der Figur trennen. Wir brauchen leider die Amerikaner in der Ukraine, leider. Ja, weil ansonsten könnte man denen nämlich wirklich vor Schienbein treten. Das können wir nicht. Weil wir die brauchen. Und wenn wir jetzt den persönlichen Beef anfangen, so nennt man das, glaube ich, den Beef anfangen mit Donald Trump, ja, egal ob das Macron tut oder Merz tut oder sonst wer, dann hilft das da niemandem in den USA und uns hilft es auch nicht. Diese Sache müssen die amerikanischen Wähler und die amerikanische Politik lösen. Wir können nur dafür Sorge tragen, deshalb interessiert mich das so, weil ich die Hintergründe dieser Leute und dieser Gruppe, ich will, dass sie offenbar sind, dass jeder sich davon ein Bild machen kann. Und sei es nur, um sich keinen Tesla mehr zu kaufen.
Ja, da gebe ich Ihnen auch komplett recht. Aber jetzt muss ich Sie trotzdem fragen. Also als Charlie Kirk erschossen worden ist von ihrem Attentäter, dass ich Charlie Kirk als Person nicht in irgendeiner Art und Weise nachvollziehbar finde, ist natürlich klar. Trotzdem sage ich, kein Mensch sollte so sein Leben verlieren. Punkt. Aber dass insbesondere die Jungen der CDU und die CDU sich mit Beileidsbekundungen überschlagen haben.
Ja, aber jetzt zitieren Sie.
Ich erinnere an Frau Bosbach.
Sie zitieren gerade ein Video von mir von Dienstag oder Mittwoch, wo ich genau ich das gesagt habe.
Nein, aber ganz ehrlich, und zu Pretty oder good, nichts,
Ja, habe ich doch alles
gekommen
gesagt.
ist.
Ja, ist doch
Und ich
richtig.
eben erwarte von einem Pressesprecher nicht, dass er sagt, ich vertraue auf dem amerikanischen Rechtsstaat, sondern dass ich das anders formuliere. Dann formuliere ich es eben so, dass ich erwarte, dass die amerikanische Justiz das aufklärt. Das ist eine ganz andere Geschichte,
Ja,
wie ich
ist ja,
das so sage.
hat Merz übrigens auch sehr soft. Ja, mir war das zu soft. Aber er hat ja was sehr Softes zu diesen Vorkommnissen in Minneapolis gesagt. Ich wollte mal eben, ich komme da gleich. Warte mal, warum? Ja, hier, warum? Ich wollte was zu diesem Tesla-Werk sagen in Brandenburg. Da schreibt ja jemand, warum lassen wir den Tesla-Werk hier bauen? Ja. Und genau das ist so ein Punkt. Als Elon Musk dieses Werk in Grünheide baute, das war eine Entscheidung, welchen Standort sucht Tesla in Europa.
Ja.
Und dann gingen die nach Grünheide. Und wir alle waren stolz wie Bolle.
Naja, weil der Musk auch noch nicht so durchgedreht war.
Ja,
ne?
Sie nicht. Aber wir alle waren stolz.
Nein, ich sag ja, weil Musk damals noch nicht so durchgedreht
ich
war.
Sehe Armin Laschet, ich sehe Armin Laschet irgendwie, ich glaube, bei einer Werksführung oder so da stehen und Elon Musk was fragen. Er gab aber nur eine Frage weiter und Elon Musk verlachte ihn, obwohl es eigentlich einen anderen traf. Damals war Elon Musk jedenfalls noch nicht so skurril. Ja, er war das damals auch schon, aber wir wussten es nicht.
Ja, er war noch nicht auf Trumps Schoß gesessen.
Ja, aber er hat schon Epstein gefragt zu diesem Zeitpunkt, wann denn die wildesten Partys
aber
auf
das
der
wussten
Insel
wir da
laufen.
Noch
das
nicht, weil
war vorher.
Ja, aber das
war
wussten
vorher.
Wir. Da war er ja noch mit der Tallulah verheiratet, mit dieser Schauspielerin. Aber trotzdem, jetzt wissen wir ja ganz viel. Und jetzt wissen wir ja auch, dass ein Donald Trump durchaus, wenn es ihm gerade im Kram passt, auch der NATO droht, ne? Und Grönland, wenn jetzt da weiß man ja nicht. Warum verkaufen wir trotzdem, obwohl wir doch unabhängig von den USA sein wollen, Tanklager, kritische Infrastruktur, Bundeswehr, Tanklager, NATO-Tanklager an einen Trump-Freund?
Nein, natürlich
warum,
nicht.
Warum immer machen wir das denn?
Ist
warum
Gaga,
stimmt
ist,
denn da die Frau Reiche
ja,
zu?
Bin ich bei
hinter verschlossenen Türen.
Sie werden jetzt keinen Widerspruch finden. Ich wollte, weil ich da Ihrer Meinung bin, da sagt jemand, ich verstünde den Punkt bei Merz nicht, worum es ginge, dass er sich angebiedert hätte. Ja. Man kann über die Kommunikation von Friedrich Merz gegenüber der derzeitigen amerikanischen Regierung streiten. Man kann das so machen oder man kann es so machen. Ich glaube, dass das, was er sagt, da sprechen Gründe für. Jeder ist anders. Ich würde es auch anders machen. Wir erleben das auch. Der französische Präsident hat jetzt immer eine Sonnenbrille auf, auch was schräg. Man kann das so machen, wie der für mich überzeugendste, nämlich der kanadische Premierminister in Davos gemacht hat. Das ist alles okay, das ist geschenkt. Aber das ist eine Frage, wie kommuniziere ich im außenpolitischen Bereich und wie gebe ich das vor der Presse wieder? Das ist für mich jetzt kein Grund zu sagen, Merz kann es nicht, weil, und da muss ich alle enttäuschen, die hier zuschauen, außenpolitisch finde ich Merz drei Klassen besser als seinen Vorgänger. Mindestens drei Klassen, damit meine ich Olaf Scholz.
Ich weiß schon.
Ich rede von Außenpolitik, ich rede nicht von Innenpolitik. Aber da werden wir wahrscheinlich.
Naja, aber ich meine auch bei der Außenpolitik, ich meine, es kann ja schon sein, dass er sich da gut verkauft
also,
und relativ gutes Englisch.
Ah, das wusste ich nicht, mit dem Augenleiden, das wusste ich nicht. Das ist interessant. Entschuldigung, das ist interessant. Ich habe mich das wirklich gefragt, warum tritt er zur Zeit mit dieser Brille auf, weil das ja schräg aussieht. Aber das ist eine gute Erklärung.
Ja, aber jetzt, aber ich meine, auch da finde ich, es ist schwierig.
Ich habe was gelernt.
Ja, das Außenpolitik, dass man sagt, dass er sich, dass er das gut macht, aber dann finde ich halt trotzdem, also jetzt die Geschichte mit Belém und die Geschichte, wo er sich danach beschwert, dass es in Afrika war, glaube ich, nicht seine Brotsorte gibt und solche Geschichten.
Ja.
Also das ist schon, und es ist ja jetzt nicht so, er kommuniziert dann hierher und das ist irgendwie, wo ich mir denke, so, das ist so der Humor von Mann spricht Deutsch, wie heißt er, unser schöner bayerischer Kabarettist, Himmel, Herrgott, ich hab's heute nicht mehr den Namen. Aber das ist so 80er Jahre Humor, wo man sich einfach denkt, oder maximal 90er Jahre, und ich denke mir so die ganze Zeit, das, also ich meine, ihm muss doch klar sein, dass die Leute das da draußen mitbekommen.
Ja,
oder auch mit dem Mercosur-Abkommen, wo er gesagt hat, das ist alles in Tüchern, und alle gesagt haben, nein, es ist gar nichts in Tüchern.
Lassen Sie also, Mercosur ist ein finsterer Punkt zwischen uns beiden.
Genau.
Ich wollte, da sagt einer, das ist übrigens auch ein ganz gutes Thema. Da sagt einer hier mit Europa vereinigen. Ich finde das ja auch.
Ja.
Ich war immer schon Fan des europäischen Föderalstaates, wohl wissend, dass er so eine Sache von einigen europäischen CDU-Spinnern ist. Also früher in den 80er Jahren. Wir sind da schon ganz lange. Interessant dazu ist, weil jetzt spreche ich mal einen Liebhaber von Ihnen an, einen, den Sie lieb haben, an Manfred Weber. Ich bin ja der Meinung, dass Manfred Weber viel besser ist als Markus Söder. Und Weber arbeitet ja gerade und hat ja gerade Vorschläge vorgebracht im Rahmen einer EVP-Sitzung oder vor einer EVP-Sitzung, wie man Europa reformieren könnte. Und ich finde die Vorschläge alle ganz gut. Und Friedrich Merz hat die dann direkt wieder versucht einzufangen, was ich nicht so gut fand. Aber ich gehe auch davon aus, also es ist nur meine Meinung, ich habe da keinen Einfluss drauf, dass die einzige Lösung, die wir als europäische Staaten haben, dass zumindest die willigen Staaten sich zusammenschließen und gewisse Dinge gemeinsam machen. Und das gilt für Außenpolitik und Verteidigungspolitik.
Auf jeden Fall. Ich bin sehr für eine europäische Armee, eine gemeinsam europäische Verteidigungslösung. Dafür bin ich total. Also ich glaube auch, dass wir eine digitale Souveränität in Europa brauchen. Da bin ich, also, und ich wäre auch sehr dafür, wenn Europa noch viel, viel mehr zusammenwachsen würde und viel, viel mehr diese, eine Zusammengehörigkeit ist, die Vereinigten Staaten von Europa meinetwegen.
Haben Sie sich denn schon eingetragen für das neue europäische Netzwerk? Irgendwas mit W? Ich habe mich da eingetragen.
Mit W?
Ja, irgendwas mit W. Da kommt ein europäisches Netzwerk, da konnten Sie sich auf eine Warteliste setzen lassen. Das habe ich natürlich sofort gemacht.
Ja, nee,
weil ich das auch gut finde.
Zu mir noch nicht vorgedrungen, aber ich würde das sofort machen. Aber ich habe ja vorhin schon gesagt, ich wollte mit Ihnen noch über Fußball sprechen.
Oh, weil ich weiß, was jetzt kommt, bin ich auch für. Den Boykott der Fußballweltmeisterschaft in den USA wahrscheinlich.
Ja,
ich
es ja damit Oke Göttlich, weil ich fordere ja gar nicht den Boykott auf, sondern ich würde gerne mal eine Debatte dazu anstoßen.
Also
ob es wirklich so sein muss, dass wir einem Donald Trump A, eine Bühne bieten und B, dass wir dort mit Menschen hinreisen in die USA, die wären sie auf offener Straße dort verhaftet würden.
Also ich finde, also wenn Sie mich danach fragen, jetzt muss ich doch über Fußball reden. Also ich habe, das muss man erklären, ich komme ja aus einer Fußballstadt. Als ich klein war oder Jugendlicher war die große Zeit meines Vereins.
Der war mal deutscher Meister, ne?
Fünfmal deutscher Meister, Pokalsieger, Europapokalsieger. Also wir hatten mal eine ganz große Zeit hier. Und das ist eine Zeit, wo mir der Fußball war Teil meines Lebens. Und ich erlebe, ich habe auch ewig eine Dauerkarte gehabt, die habe ich jetzt vor 2 Jahren drangegeben. Ich gebe immer noch über 1.000 Euro für Fernsehen aus, dass ich das gucken kann. Ja, 1.000 Euro sind das, oder? Ja, 700, viel jedenfalls. Und ich finde den Fußball inzwischen so furchtbar. Ich kann das, der ganze Fußball, ich habe jetzt Karten für Eintrittspreise beim Finale der Fußball-Weltmeisterschaft gelesen, wo ich gesagt habe, das ist alles nur noch abartig. Mhm. Alles das, was Fußball mal ausgezeichnet hat, ist weg. Es geht nur noch, aber da machen die auch kein Geheimnis mehr drum, es geht nur noch um schnöden Mammon. Hier stellt sich der Verein hin und erzählt den Leuten, die hatten jetzt 125-jähriges Jubiläum und das Symbol für das Gladbach steht, sind die Fohlen. Und dann haben die, und das ist so typisch, deshalb erzähle ich das für den Profifußball, dann haben die am 1. August des vergangenen Jahres, das war der Gründungstag vor 125 Jahren, präsentierten die so einen großen schwarzen Gaul in Keramik. Und das, und sagten, das wäre das Geschenk an die Fans. Das Interessante ist, aber sie konnten dann für ganz viel Geld irgendwelche Plaketten erwerben, um da auf dem Sockel dieses Gauls zu stehen. Das Ergebnis ist also, den Gaul zahlen die Fans selber und der Verein stellt sich hin und sagt, das ist ein Geschenk an uns. Ja. Und das ist Fußball heute. Ja. Und Fußball ist einfach nur noch widerlich. Und diese ganze Welt, dieser Infantino, der Sepp Blatter war ja schon schlimm. Und dann sagt man, der ist weg und dann kommt dieser Infantino. Der hat ja Infantil schon im Namen.
Ja, ja.
Das ist ja gruselig.
Und selbst der Sepp Blatter hat ja jetzt sogar gesagt, die Leute, die Fans sollen nicht in die USA reisen, weil es zu gefährlich ist. Ja. Also muss ich auch sagen, wir müssen ja gar nicht so sehr über einen Boykott sprechen, weil es wurden ja schon Hotels storniert, es wurden Karten zurückgegeben, es passiert ja schon. Also die Welt sagt ja schon und dann heißt ja, es sind Einreiseschwierigkeiten, aber so viele, dass so viele Leute irgendwie da einreisen wollen. Offensichtlich sind sie es ja nicht. Ne? Also, und was, ich habe ja ein Video dazu gemacht und ich habe eigentlich, habe ich damit gerechnet, ich stelle dieses Video online und ich kriege auf irgendeiner Plattform bestimmten Shitstorm, ja, von irgendwelchen Fußballfans. Fußball ist unpolitisch und die Armen, die irgendwie ihr Leben lang drauf gearbeitet haben und. Das war nichts. Ich habe nur Zustimmung bekommen. Wirklich nur Zustimmung. Ich bekomme bei kaum einem Video nur Zustimmung. Bei diesem Video habe ich nur von allen Seiten Zustimmung bekommen, dass es nicht geht, dass die Leute dort nicht hinfahren, dass die Leute auch keine Spiele sehen wollen, dass sie dafür sind, dass wenn eine WM ist, dass die nur in Kanada und Mexiko ist, dass sie es für gut heißen würde, wenn die deutsche Nationalmannschaft sich dort anders positionieren würde und sagen würde, sie fahren dort nicht hin und. Ich war völlig erstaunt.
Ja, das ist aber kein Wunder, weil der Fußball ja, also ich habe mal das Gefühl, wenn ich samstags wie gestern dann mit einem Freund vom Fernsehen sitze und gucke mir das Spiel an, es passiert wieder das, mein Verein spielt grottenschlecht, schießt ein Tor und ich sag dann so 3 Minuten vor Schluss, also unentschieden geht es aus und genauso war es, kommt das Gegentor. Man sitzt also schlecht gelaunt davor. Also man hat auch gar keine gute Laune mehr und Ja, ich sage, dieser ganze Fußball ist alles nur noch. Und natürlich geben Ihnen alle recht. Gucken Sie doch mal diese WM da in Katar, das war alles.
Ja, ist ja auch schon Katastrophe, ja.
Ja, das ist alles Wissen. Und dann ist die nächste WM, weiß der Geier, vielleicht mal wieder in Russland. Das ist alles abartig. Das möchte ich. Also ich für mich, da gehe ich lieber in die Oper oder ins Theater oder in eine Ausstellung oder guck mir Kinder an auf einem Jugendspiel-Sportplatz, die Fußball spielen, aber nicht diesen konsumistischen Unfug, Nee, wirklich. Und dann sind die ja im Fußball auch alle noch, oder viele jedenfalls, sind ja, deren Aufzug fährt ja nicht ganz nach oben, ja. Also, die sind ja alle noch sehr limitiert. Das ist alles, natürlich geben ihnen alle recht.
Ja, ich habe mich gewundert. Ich habe gedacht, da kommen bestimmt ein paar Männer um die Ecke, die irgendwie sagen so, nein, wir wollen aber trotzdem Fußball schauen. Aber nee, also, noch nicht mal auf TikTok.
Ja,
das
sehen
hat mich
Sie.
Total entsetzt.
Ja, TikTok, also da habe ich ja lieb, also ich habe treue Fans auf TikTok, alle von der AfD, die schreiben ja, echt immer wieder das Gleiche da. Die werden, vielleicht könnte ich mal was gegen Fußball machen, aber Fußball ist eigentlich die klassische Verkörperung des antiken Panem Circenses.
Ja,
ja, wobei dieser zirzensische Charakter inzwischen so Überhand genommen hat, dass dieses Vergnügen weg ist. Also bei mir, es gibt ja auch Leute, die sind immer noch, die rennen da immer noch hin, haben dann Wochenende schlechte. Nee, es ist so, und so ist das bei der WM auch. Und ich wette mit Ihnen, wir gucken, dann sollte Deutschland, in Katar habe ich, glaube ich, kein einziges Spiel geguckt. In Amerika werde ich mir wahrscheinlich auch nichts angucken. Und ja, es wäre natürlich toll, wenn Trump da sitzt im leeren Stadion. Und einer schrieb eben, es war natürlich auch toll bei der Super Bowl, wo der da ausgepfiffen wurde und kam überhaupt nicht durch.
Naja, ich finde es auch großartig, gerade irgendwie diesen Film von Melania, der ja für ein Heidengeld produziert worden ist, wo der Regisseur ja auch ein MeToo- und Epstein-Freund ist. Ne? Das ist ja auch sowas, wo man sich denkt, so, also es ist schon sehr offensichtlich und irgendwie für die Premiere ja nur ein Ticket verkauft worden ist. Und es gab jetzt den Aufruf und den fand ich sehr cool und den muss ich jetzt auch hier teilen, dass man weltweit eben auf Netflix nicht den Melania-Film schauen sollte, also ich glaube, da ist er noch nicht, sondern die Dokumentation über die Frau von Barack Obama. Himmel, ja. Herrgott, ich habe es heute
Michelle
Obama.
Aber es ist nicht Netflix, es ist Amazon, weil
ah, ja, Amazon,
von
genau.
diesen Mitfinanzierern.
Ja, genau, ja, Jeff Bezos.
Das ist ja, auch so
mal, gruselig. Ich bin völlig verwirrt. Ich kriege im Moment sehr wenig Schlaf. Ich würde gerne noch mit Ihnen über ein Thema sprechen.
Also wir haben jetzt, ich wollte nur sagen, wir haben Politik, ja, nationale, internationale. Wir hatten Sport, wir hatten Kultur, es fehlt noch das Wetter.
Nee, es fehlt noch eine Sache, die ja heute verkündet worden ist und die mich tatsächlich ein bisschen bestürzt hat, beziehungsweise irgendwie ist ja auch, dass Rita Süssmuth gestorben ist.
Ja.
Das fand ich, also ich meine, 88 ist ein hohes Alter, aber Rita Süssmuth war für mich immer so eine, schon so, wo man sich denkt, ja, Politik mit Frauen ist möglich. Also da muss man schon sagen, das ist, die war eine Vorreiterin für viele, auch wenn sie aus der CSU kam.
Aus der CDU.
CDU.
Rita Süssmuth war die klassische Christdemokratin. Klassische Christdemokratin, klassische Politikerin der Mitte. Da haben wir viel zu wenige heute von. Auf beiden Seiten. Sie war nicht beliebig, sie hat für ihre Position gestanden. Ganz tolle Frau. Also ja. Rita Süssmuth und hier aus meinem Landesverband, dem alten, wir waren früher geteilt. Wir hatten Nordrhein-Westfalen, zwei Landesverbände, CDU Rheinland und Westfalen-Lippe. Und sie kam aus meinem alten Landesverband Rheinland. Und ja, das ist eine tolle Frau. Also kann man nicht anders sagen. Haben Sie völlig recht. Und es ist ein Typus Politiker, der in meiner Partei momentan, die fehlen nicht, aber sie sind leider nicht sichtbar.
Ja.
Ja. Was ist also ich könnte jetzt viel sagen, wir haben viele nach wie vor, viele auch bekanntere Leute, die auch in der Mitte anzusiedeln sind. Aber sie stehen halt nicht in der ersten Reihe. Das ist jetzt die Boy Group.
Ja, das stimmt. Ja, Boy Group und Frau Klöckner.
Ja, die Boy Group trainiert von Frau Klöckner.
Und Frau Reiche.
Und ja, die Frau Reiche ist ja eher... Ich will jetzt gar nichts persönlich sagen. Die hat aber offensichtlich ein Problem auch mit Öffentlichkeit, mit Menschen zu reden. Das gibt's ja schon mal.
Ja, das mag schon sein. Aber ich meine, ihre Politik, und ich gerade eben war auch wieder vom Thilo Jung, von Jung und Naiv, wo er sie gefragt hat, also hier ihre Zahlen und dass wir alle so faul sind, aber wenn wir das doch anschauen, dann haben wir doch den höchsten Wert, und dann laviert sie sich in einer Art und Weise dadurch, dass das eine neben dem anderen existieren kann, wo ich mir einfach denke so, also ich meine, ich weiß nicht, was ich erwarte, ob sie irgendwie mal sagen kann, irgendwie, ja, ich habe mich geirrt oder wir erzählen Schmarrn, das wird sie natürlich nicht tun. Aber es ist so offensichtlich, dass das alles, was dort gerade passiert, so an den Haaren herbeigezogen ist, und man fragt sich die ganze Zeit, was ist eigentlich der Plan dahinter? Warum
gibt's
möchte
da
man?
Einen?
Ja, aber also ich meine, wir arbeiten zu wenig, wir sind zu krank, wir haben Teilzeit. Und
also,
es wird die ganze Zeit so reingedrückt, anstatt Lösungen zu... Ich meine, wenn wir jetzt tatsächlich so sind, dass wir sagen, okay, wir arbeiten zu wenig irgendwie, und es wäre schön, wenn mehr Leute mehr arbeiten würden, ja. Aber da muss man sich ja nur die Zahlen anschauen, weil es gibt so und so viele Statistiken darüber, dass es viele Frauen gibt, die gerne mehr arbeiten würden, wenn ihre Kinder ordentlich betreut werden.
Ich tröste Sie jetzt mal. Ja, wir wollten ja nicht mehr, wir waren ja schon bei dem Thema jetzt Rita Süssmuth. Aber mit einem tröste ich Sie jetzt. Ich war am vergangenen Mittwoch, da ist immer so einmal im Jahr Neujahrsempfang hier es gibt so eine Wirtschaftsförderungsgesellschaft von der Lokalzeitung, dann ist die IHK, macht den auch mit, und die Rheinische Post. Das ist immer einmal im Jahr, da kommen dann so 400 Leute hin, alles mehr oder weniger würde man jetzt sagen, also ich will das nicht überbewerten, aber man würde die jetzt als Entscheider darstellen, als Entscheider, als Multiplikatoren, die sitzen da. Und diesmal hielt den Vortrag Herr Fratscher. Herr Fratscher, das ist derjenige, der genau sieht, Sie kommen schon in den Aufregungsmodus.
Nee, ich finde den toll.
Ja,
ich mag den.
Also gut. Ja, das ist der ja mal gefordert hat, dass die Älteren doch nur mal ein freiwilliges soziales Jahr verpflichtend, also nicht freiwillig machen sollten. Aber unabhängig davon, da ging es nicht drum. Er hielt also einen Vortrag so über die Schwierigkeiten und aber auch die Chancen Deutschlands so mit der wirtschaftlichen Entwicklung und. Und dann kam er irgendwo an einen Punkt, da musste er, weil gerade an dem Tag oder vorher hatte Frau Konnemann diese Diskussion mit der Lifestyle-Teilzeit angestoßen. Und dann sagte er nur, das wären genau die Diskussionen, die wir in der jetzigen Situation in Deutschland nicht bräuchten. Und dann passierte was ganz Interessantes. Da hat er die lautesten Klatscher für bekommen. Und dann habe ich für mich gedacht, Mann, Ob das so die Anwesenden, es waren jetzt nicht viele, aber doch ein paar anwesenden Freunde aus meiner Partei auch so mitbekommen haben, dass das, was sie da vorschlagen, vielleicht gar nicht in ihrer eigenen vermuteten Klientel auf Gegenliebe stößt.
Ja, ja.
Also insofern locker bleiben. Ich will mich jetzt auch nicht mehr über Frau Reiche aufregen. Jetzt kommt's Wetter.
Jetzt kommt's Wetter.
Jetzt kommt's Wetter.
Ist Wetter in Berlin?
Ein Glatteis. Ja, haben wir doch noch ein Thema. Ach. Glatteis in Berlin als Politikum. Weil jetzt unterschiedliche Landesverbände unterschiedlicher demokratischer Parteien über Berlin herziehen. Ich immer sage, Berlin, ich sagte eben mal den Begriff dysfunktional. Berlin war schon immer dysfunktional. In Berlin funktioniert gar nichts. Dass die Stadt überhaupt da ist, ist für mich ein Wunder. Ich war letzte Woche da und habe mich ja gewundert, Berlin ist noch da.
Ja. Also. Ja, ja, ich meine, ich finde es ja sowieso erstaunlich. Also jetzt ist ja sowieso, Winter haben wir ja jedes Jahr. Und auch bei uns in Bayern ist es ja so, dass wir jetzt Schnee durchaus haben. Aber irgendwie ist es tatsächlich so, dass sobald ein paar Flöckchen Schnee auf die Erde fallen, auch hier die Leute das Autofahren komplett verlieren. So als ob alle irgendwie sagen, es ist Schnee. Und irgendwie Glatteis gibt es halt auch manchmal. Aber dass man tatsächlich, dass es ein Politikum ist, da, ob wer, wie, wann, wo streut, das finde ich schon erstaunlich.
Ja, ja, ist so. Ja. Naja, wir...
Herr Breimann, wir sehen uns nächste Woche wieder und wir sehen uns ja sogar persönlich.
Könnte sein, ja. Ja. Steht bei mir noch nicht fest, aber es könnte sein, ja.
Ich rechne da fest damit. Ich möchte ein Selfie mit Ihnen. Ich möchte mal mit dem Promi ein Selfie haben.
Alter, hören Sie auf. Das hatte ich ja vor anderthalb Wochen mit Christian Wulff. Das fand ich extrem komisch. Wie der wirklich zu mir sagte, ich brauche ein Selfie mit dir, weil sonst glaubt mein Sohn mir nicht, dass ich den CDU-Opa getroffen habe.
Das finde fand ich Christian komisch. Wulff tatsächlich auch als Mensch irgendwie so, wie er sich darstellt, auch wenn ich das immer mit seiner, diese Hickhack-Geschichte mit seiner Frau, aber gut, das macht ihn vielleicht auch irgendwie menschlich mit seiner Frau. Ich finde ihn irgendwie ganz sympathisch.
Ein Top-Typ. Ist ja. Wirklich ein netter Typ. Nett, klug, genauso wie wir uns CDU wünschen.
Und wenn man sich vorstellt, für was er zurücktreten musste, ist das schon ein bisschen absurd, wenn man sich die heutige Regierung so anschaut.
Ja, das zeigt übrigens, wie sich unsere Maßstäbe völlig verschoben haben.
Ja, schade, schade. Wir sehen uns nächste Woche 17 Uhr und vielleicht treffen wir uns und dann machen wir ein Selfie.
Dann machen wir ein Selfie, dann machen wir ein Sponti live.
Ja, cool,
dann machen wir
genau.
Dann machen wir ein Sponti live und sagen, wir sind dann hier.
Ja, genau.
Ja, vor vielen anderen, dann schmeißen, ich glaube, der Schätzing ist da auf
der Bühne. Ja, der Frank Schätzing kommt. Mit dem machen wir dann auch ein Selfie.
Ach, wir gehen auf die Bühne, der soll da runter. Wir sind
ja, genau. Wir sind viel interessanter.
Alles klar.
Ich wünsche Ihnen was, schönen Abend.
Gleichfalls. Ciao, ciao. Tschüss.
Das war Progressiv trifft konservativ. Nächste Folge am 8. Februar.